Sig und ich werden heute mal so ein paar Lebensmotivkombinationen durchgehen, wie es so im Fachjargon heißt, die so spannend sind aus unserer Sicht, wo sich da vielleicht was beißt, wo was interessant ist. Vielleicht können wir es auch gar nicht so genau benennen, was da genau ist, aber du wirst es auf jeden Fall verstehen, wenn du gleich zuhörst. Endlich ist sie wieder da und ich glaube, ich muss Silke Schlieb gar nicht mehr vorstellen, denn sie ist nicht nur seit 20 Jahren freiberuflich als Expertin für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung tätig und sie ist nicht nur im Kernteam von ID37 und ID37 Instructor, sondern sie ist auch ein regelmäßiger Gast in meinem Podcast. Und ich freue mich total, dass Silke heute auch mein Gast in der 60. Episode ist und wir haben uns ein ganz, ganz schönes Thema rausgesucht. Wir sprechen nämlich über die spannendsten Kombinationen deiner Gebrauchsanweisung. Es wird eine sehr, sehr praktische Folge, eine hoffentlich sehr, sehr amüsante Folge. Und ich lege dir ans Herz, bevor wir jetzt loslegen, dass du dir deine Gebrauchsanweisung schnappst und sie neben dich legst und mal schaust, ob irgendwas dieser Kombination oder von diesen Kombinationen auf dich zutrifft. Also, wir legen los und ich gebe rüber ins Interview. Endlich Ruhe im Kopf. Ist es das, was du dir auch schon so lange wünschst? Kennst du diese Stimmen in dir, die dich immer wieder in benachteiligte Situationen bringen und dich von einer besseren Lebensqualität abhalten? Kennst du diese gefühlte Selbstsabotage, wo du dir nicht erklären kannst, warum sie immer wieder auftritt? Dann bist du in diesem Podcast genau richtig, denn mit deiner Gebrauchsanweisung zeige ich dir, wie du einen Weg in das Leben findest, was du verdient hast. Sig, ich freue mich auf das heutige Thema, aber ich freue mich noch viel mehr, dich wiederzusehen. Und natürlich, auch wenn das Jahr schon fortgeschritten ist, ich glaube, wir hören uns in diesem Jahr zum ersten Mal, kann Stimmt. ich dir natürlich diese tolle Frage nicht vorenthalten, nämlich hast du einen Vorsatz für dieses Jahr 2025, Silke?
Ja, hallo Dirk. Ja, es ist wirklich das erste Mal, dass wir in diesem Jahr wieder im Podcast zusammen sind. Und du stellst mir genau die richtige Frage. Habe ich einen Vorsatz? Nö, habe ich nicht.
Die Antwort überrascht mich nicht. Gut, dann machen wir weiter, hätten wir das auch geklärt. Wir haben heute auch, wie ich finde, ein vielleicht genauso auf den Punkt prägnantes Thema, aber vielleicht auch nicht, weil wir werden bestimmt wieder diskutieren. Wir sind auf jeden Fall heute sehr, sehr praxisorientiert, denn ich habe es gerade in der Einführung schon gesagt und ich wiederhole es gern nochmal. Alle, die ihre Gebrauchsanweisungen haben, schnappt sie euch, legt sie mal neben euch. Denn Silke und ich werden heute mal so ein paar Lebensmotivkombinationen durchgehen, wie es so im Fachjargon heißt, die so spannend sind aus unserer Sicht, wo sich da vielleicht was beißt, wo was interessant ist. Vielleicht können wir es auch gar nicht so genau benennen, was da genau ist. Aber du wirst es auf jeden Fall verstehen, wenn du gleich zuhörst. Und wenn du die Gebrauchsanweisung noch nicht hast, dann wirst du sie danach haben wollen. Das traue ich mir jetzt einfach mal zu spekulieren.
Stimme ich dir zu. Ja, absolut.
Sind wir uns mal wieder einig.
Ja, es ist sinnvoll. Ja.
Eine Frage vorab, Silke. Und da muss ich jetzt mal gucken, wie ich die richtig formuliere. Ich glaube, weil wir alle gebeutelt sind aus unserer Vergangenheit, irgendwelche kostenfreien Persönlichkeitstests im Internet gemacht zu haben, wo es heißt, so, du bist der Typ Roboter, du magst am liebsten die Farbe rot und du lebst bis dann und dann. Ich übertreibe jetzt bewusst, dass wir uns immer so in Schubladen einsortieren wollen. Und ich erlebe es ganz oft in den Auswertungsgesprächen oder auch nach den Videoauswertungen, dass Menschen für sich so ein Bedürfnis danach haben, dass sich die Lebensmotive miteinander abstimmen müssen. Also wenn das so ist, muss doch das so sein, weil das am meisten Sinn ergibt. Das ist ja nun nicht so, Silke. Wie würdest du denn jemandem das erklären, der so mit dieser Vorstellung in so ein Gespräch kommt?
Ja, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich bin natürlich am Schmunzeln, weil ich weiß nicht, wie viel Brigitte-Tests und alle möglichen es gibt, wo einem dann gesagt wird, du bist so und so und in allen Situationen musst du so und so handeln, aber so sind wir leider nicht, ne? Unsere Persönlichkeit ist viel komplexer. Ich sag immer, alles, was den Menschen hilft, sich ein Stück weit besser zu verstehen, das ist erstmal gut, so, Punkt. Dann muss ich vielleicht gucken, wie tief will ich gehen? Wie viel will ich über mich erfahren? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir die Taschenlampe nach innen halten, dann stellen wir sehr schnell fest, dass wir so wie sagt man das, so vielfältig sind. Wir, ne? Also wer bin ich und wenn ja, wie viele? Dass man das nicht mit vier Kategorien erklären kann. Das geht einfach nicht. So, das ist so das eine, was ich immer sage. Und das zweite ist, diese ganzen Tests, die es gibt, oder viele der Tests, nicht alle, aber viele, die beschreiben, wie ich, die beschreiben mein Verhalten. Mein präferiertes Verhalten, also das Wie. So, und wenn ich aber unsere Gebrauchsanweisung mache, dann frage ich danach nach dem Warum. Und das ist nicht immer eindeutig. Das kann viele Ursachen haben, viele Begründungen haben, viele verschiedene Motivatoren dahinter haben. Und deshalb kann man nicht sagen, wenn A so ausgeprägt ist, muss B so sein. Jedes Lebensmotiv ist für sich selbst erst einmal zu betrachten.
Und ich finde auch, das ist das, was es so spannend macht, was es auf der einen Seite so komplex macht. Und dann finde ich auf der anderen Seite aber auch wieder so einfach, weil durch diese 16 Lebensmotive, wie ich finde, die Themen dann auf einmal greifbar und benennbar werden. Weil was ich in meinen Coachings erlebe, und das kenne ich ja auch von mir, als es bei mir damals losging, ich will jetzt nicht schon wieder mit meiner Geschichte langweilen, aber es war ja noch nicht so, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich fühle mich in dem Lebensmotiv gut und in dem schlecht, sondern mein Gedanke war ja so, eigentlich sollte mein Leben doch so super sein von außen und mir geht so beschissen. Das war genau mein Gedanke. Und den konnte ich natürlich überhaupt nicht greifen. Ich habe diese, wie ich es immer nannte, emotionale negative Wolke gespürt, aber ich wusste ja, kannte diese einzelnen Elemente ja überhaupt nicht, bis du sie mir denn damals beigebracht hast und mir dann so es wie Schuppen aus den Haaren fiel. Ich weiß, dass es
Ich
dir von
sehe es
den
noch
Augen
vor
heißt.
mir.
Genau,
Ich sehe es
genau.
noch vor mir, ja.
Und von daher lade ich dich, wenn du ja zuhörst, auch dazu ein, vor allen Dingen auf das zu hören, was wir dir als Situation oder vielleicht als Gefühl beschreiben. Denn wenn wir dir jetzt natürlich sagen, keine Ahnung, Lebensmotiv X ist so und Lebensmotiv Y ist so, klingt das natürlich in deinen Ohren vielleicht erstmal so logisch. Aber du musst ja immer davon ausgehen, dass du das entweder noch gar nicht weißt, oder, es gibt gar kein Oder, dass du es entweder noch gar nicht weißt, oder wenn du eine Gebrauchsanweisung hast, dann weißt du es ja im besten Fall, oder vielleicht damit noch gar nicht so arbeitest. Beides wollen wir heute ein bisschen verändern. Und ich würde sagen, Silke, wenn es dir recht ist, wollen wir in die Beispiele springen?
Ja, ein Satz noch dazu.
Ja.
Wir haben uns, also ich habe mich dieses Mal ziemlich intensiv vorbereitet, weil wir ja gucken wollen, okay, lass uns einfach mal außergewöhnliche Kombinationen sagen, also nicht so diese Standarddinger, die man immer hat, sondern außergewöhnliche Motivkombinationen. Und wir haben beide dabei geguckt, ich sage das jetzt mal wirklich umgangssprachlich, beißt sich das oder ist das gut miteinander zu leben? Ja, und das werden wir wahrscheinlich, also wenn ihr die Situation hört, werdet ihr wahrscheinlich immer wissen, ups, da hat ein Mensch aber innerlich wahrscheinlich eher einen Konflikt, als dass er sich wohl dabei fühlt. Aber ich glaube, da wird spannend und da hoffen wir, dass wir vielleicht auch zum Nachdenken anregen können.
Ich würde sagen, wir fangen mal leicht an.
Los.
Jetzt muss ich noch den Hörenden was sagen, Silke, weil die Silke hat mir gerade, also wir lüften jetzt mal ein Geheimnis, bevor wir auf den Aufzeichnungsknopf drücken, sprechen Silke und ich tatsächlich noch ein paar persönliche Worte miteinander. Obwohl ganz wenig über Inhalte, das können wir auch dazu sagen. Also was hier so
Ja.
entsteht, ist wirklich spontan, aber wir sprechen tatsächlich miteinander. Und da hat mir die Silke, so wie ich sie kenne, hier einfach mal so zugerufen, dass sie ihren Motivkombinationen Namen gegeben hat. Ich natürlich nicht. Und vielleicht können wir das ja spontan machen, Silke. Vielleicht fällt es noch zu meinen Kombinationen hier ein Name ein. Das fände ich ja ganz lustig.
Ja.
Also, ich habe eine ganz klassische, aber relativ simple Lebensmotivkombination mitgebracht, die mir relativ häufig über den Weg läuft in meinen Coachings, logischerweise vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Abnehmen. Und das ist die Kombination eine hohe Essensgenussausprägung und eine hohe Ausprägung bei den Sozialkontakten. Und wenn du jetzt gerade zugehört hast, was Silke erzählt hat und so weiter, was beißt dich da etc., es klingt ja erstmal ganz harmlos, ist es aber nicht, weil was sich da beißt, ist, dass du auf der einen Seite einen riesengroßen Abnehmwunsch hast und ich glaube, jeder und jede kann sich vorstellen, wenn ich selber erlebt, dass Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, wirklich so von diesem Thema belastet sind, dass da Tränen fließen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du permanent dich mit irgendwelchen Menschen triffst und himmelhoch jauchzend essen gehst und dabei das Gefühl hast, die Welt ist doch so schön. bis sie dann hinterher wieder zusammenbricht. Und ich sage dann manchmal so flapsig, und das wird auch sehr oft zitiert mit dieser Motivkombination, naja, du kannst nicht das Leben eines Übergewichtigen führen und abnehmen wollen. Das funktioniert halt eben einfach nicht. Vom Verstand her ist das klar, aber von der Emotion her kann das ja so richtig, richtig fies sein, Silke. Was ist denn so dein Gedanke dazu als bekennende Essensliebhaberin? wenn du das so hörst.
Also, ihr Lieben, wenn ihr wüsstet, also für mich spielt Essen so eine untergeordnete Rolle, dass ich natürlich sofort die Lösung parat hätte und sagen würde, ja, dann isst doch einfach nicht so viel. Aber das ist natürlich dann auch schwierig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich würde die Frage, glaube ich, auch stellen. Würde ich, wenn mir meine Menschen, mit denen ich Kontakt haben möchte, so wichtig sind, würde ich darauf verzichten? Oder den Kontakt einschränken wollen? Oder würde ich vielleicht eher für mich mit mir selber eine Vereinbarung treffen? Okay, du lässt dir eine normale Portion bringen, aber isst nur die Hälfte? Oder sagst irgendwie, kann ich das ein bisschen anders haben oder so? Ich glaube, jedes Restaurant ist mittlerweile bereit, alle Wünsche zu erfüllen, die wir haben. Ich glaube, dass da was geht. Also ich würde, glaube ich, nicht den Weg einschlagen, zu sagen, ich treffe meine Freunde nicht mehr. Das finde ich blöd.
Und du wirst lachen, Silke, das ist ganz oft eine gewählte Lösung, die natürlich gar nicht funktioniert, aber wo sich viele Abnehmende genau mit diesen Gedanken rumschlagen, oh Gott, ich glaube, ich kann keine Sozialkontakte mehr, ich sag jetzt alles ab, was natürlich totaler Irrsinn ist, ja, weil wir wollen das ja dauerhaft machen. Und das ist ein schönes Beispiel für mich, wie es hilft, wenn wir einfach wissen, was macht eigentlich dieses Gefühl aus? Dieses schöne Gefühl des Wohlfühlens, und jetzt kriegen wir es gegriffen. Es ist, ich treffe meine liebsten Menschen, das fühlt sich ganz, ganz toll an, oder ich bin vielleicht auch einfach unter Menschen und finde das schön. Und jetzt kommt das Entscheidende, ich habe das Gefühl, Essen macht es einfach noch besser. Und das mag auch in einer gewissen Art und Weise so sein, aber ich finde, die Richtung, die du angespielt hast, Silke, ist so eine entscheidende, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich bin natürlich Essensliebhaber. Weniger Essen macht diese Situation nicht schlechter. Das kann ich zu 100% sagen. Und es fühlt sich aber einfach total schräg an. Also eine Situation, Silke, als mir das so wichtig war, als ich ganz, ganz viel unter Menschen war und permanent essen, habe ich mir auch gesagt, ich bin ja noch kein medizinisches Wunder, ich muss auch auf meine Energiebilanz achten. Du kannst jetzt nicht jedes Mal üppig essen. Und als ich mir dann bewusst ein Lokal ausgesucht hatte und die Person auch informiert hatte, ich möchte nichts essen, hab schon, alles gut, ich trinke nur was, fühlte sich das so schräg an, also in mir drin. Und als ich raus bin, und ich habe es aber wirklich gut hinbekommen, dachte ich, es war so ein schönes Erlebnis. Und es ist einfach nur Spinnerei in meinem Kopf sozusagen gewesen. Was für mich aber unmöglich gewesen wäre, wenn ich die Lebensmotive nicht getrennt hätte und nicht gewusst hätte, so, hier wollen zwei bedient werden. Es reicht aber eigentlich, wenn eins bedient wird.
Vielleicht nochmal ein Bild dazu, für unsere Essensliebhaber mit Sozialkontakten hoch. Das, was ihr, also meine Empfehlung wäre, verzichtet nicht auf das ganze Kuchenstück, aber verzichtet auf die Kirsche auf der Sahnearobe. Ja, damit ist schon ganz viel getan, und man gewöhnt sich auch irgendwann dran, also dass man kleinere Portionen isst oder sich vielleicht etwas aussucht, was man zwar mag, aber vielleicht nicht so aus dem ersten Impuls heraus ausgewählt hatte, also einfach der Vernunft ein Stück weit folgen. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, wir alle haben solche Momente, und die habe ich auch. Da kann ich auch eine Tüte Chips auf einmal futtern und da kann ich mir noch 10-mal sagen, ist aber nicht gesund, was du jetzt gerade machst, das ist dann auch egal. Aber so, wenn man so eine Routine da reinkriegt, dass man nicht, so wie du es eben gesagt hast, Dirk, auf alles verzichtet. Ich glaube, da kommt auch drauf an, wie sind die Menschen sonst gestrickt, ne? Wie ehrlich sind sie mit sich selber? Wie gut können sie damit umgehen? Aber ich glaube, das sehen wir beide so, die richtige Entscheidung ist, sich für die Menschen zu entscheiden und die Kontakte nicht einzuschränken. Definitiv.
Und vielleicht als Abbinder noch, Silke, was auch gut funktioniert, um die Lebensmotive so ein bisschen auszutricksen, ist, dass wenn du, es ist viel einfacher, und ich spreche jetzt mal aus dieser Motivkombination, dass du diese schönen Momente immer mit dem Essen verbindest. Also auch gedanklich, weil du dich gut daran zurückerinnern kannst. Und ich glaube, was super gut zu trainieren ist, ist, dass wenn du schon hingehst und sagst, so, ich konzentriere mich jetzt mal auf mein Lebensmotiv Sozialkontakte, das möchte ich ausleben, das möchte ich bedienen und dann auch in dem Treffen schon wahrzunehmen, was macht eigentlich dieses Zusammenkommen für mich aus? Also was sind eigentlich das, was es für mich zum Highlight macht, dass ich vielleicht auch, wenn ich nach Hause gehe, nicht sage, oh, die Spaghetti waren so lecker, sondern ey, das Gespräch oder die Menschen einfach um mich zu haben oder es war eine gute Stimmung, dass ich das so für mich abspeichere und dann kann ich mir das auch viel leichter wieder abrufen, wenn es das nächste Mal dran ist. Das ist auch noch
Perfekt.
ganz gut.
Ja, perfekt. Ne? Also wenn ich mir angucke, was war schön an diesem Tag, dann war es vielleicht die Begegnung mit den Menschen und dass wir uns mal wieder austauschen konnten und auch ein bisschen dumme quatschen konnten.
Ja.
ne? Und nicht, dass ich jetzt vielleicht nur eine spartanische Mahlzeit gehabt habe. Genau.
Ist der Gesellschaftsessende Silke, oder? Als Name. Kann man das so
Genau,
sagen? Ja.
genau.
Den
Ja.
Gesellschaftsessenden.
Der
Ersten Namen vergeben.
Gesellschaftsessen.
Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Lass uns zwar noch beim Essen bleiben, weil ich
Ja.
habe auch ein Beispiel aus dem, vom Essen mitgebracht. Und zwar, also ich habe nicht den Kombinationen Namen gegeben, sondern die Situation oder die Menschen, bei denen ich das erlebt habe. Ne? Und das, was ich erlebt habe, habe ich genannt der Segler. Und der Segler war folgendes, also eigentlich habe ich mit dem Trainer der Segler gearbeitet. Für alle, die mich kennen, die wissen, dass ich hier nah am Wasser wohne, nicht gebaut habe, sondern ich wohne am Wasser, an der Ostsee. und da ist natürlich Segeln ist hier ein ganz großes Hobby und wird ja auch Kieler Woche wird ja auch ganz intensiv betrieben und auch wettkampfmäßig. Und ich habe einen Trainer bei mir im Coaching gehabt, und dem habe ich das dann auch erklärt und der sagt, ja, er hat ganz viele Segler, die haben Essensgenuss niedrig, also die essen, wenn sie was kriegen, aber ansonsten vergessen sie auch oft zu essen, aber haben natürlich einen starken Wunsch nach Bewegung, also nach körperlicher Aktivität. Und er sagt, er weiß nicht, was er mit denen machen soll. Jedes Mal mitten im Wettkampf kriegen die so ein Hungerloch. Ja, also was kann er tun? Also wie kriegt er die Leute dazu? Wie kriegt er die Leute dazu, dass die Energie tanken? Ja, du hast eben vom Energiespeicher gesprochen. Da geht es also wirklich darum, dieser Wunsch ist irgendwie nicht vorhanden oder nur rudimentär da. Was macht man denn mit solchen Leuten? Ich würde dich einfach gerne mal fragen, hast du eine Idee? Und dann sage ich dir mal, was ich mit dir besprochen habe, zur Belustigung aller wahrscheinlich.
Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege. Was aus meiner Erfahrung bisher immer gut funktioniert hat, ich war ja auch mal eine Zeit lang im Sport, natürlich nur als Trainer aktiv, ne, nicht selber, aber ist tatsächlich den Menschen nicht zu sagen, du musst essen, sondern sie mit dem sportlichen Ergebnis quasi zu locken. Also wenn die sehr sportinteressiert sind und einfach merken, es verändert sich was in der Leistung und das ist am besten auch messbar etc., dann ist das eher das, was sie motiviert, weil die vergessen das ja nicht aus, keine Ahnung, böser Absicht, sonst ist denen eben einfach nicht wichtig oder sie essen einfach wirklich auch das Falsche. Und natürlich kannst du da, ich bin ja nun sonst kein Freund von Ernährungsplänen, aber im Sport kannst du natürlich auch unterstützen, indem du denen vielleicht was vorgibst, was sie machen können. Das wäre jetzt so die praktische Variante, aber die ist zu langweilig für das, was du gerade angedeutet hast. Von daher bin ich total gespannt, was du mit dem gemacht hast.
Also so abwegig ist das gar nicht. Oder so weit weg ist das davon
okay.
gar nicht. Also natürlich haben wir überlegt, wie fügen wir denen Essen zu? Und in einer Rennsituation, müsst ihr euch vorstellen, gibt es häufig ein Beiboot, da ist der Trainer drauf und der schreit dann halt rüber, was anders zu machen ist oder wie man die Performance noch verstärken kann und er geht sehr dicht ran an das Boot. Und ich habe gesagt, wenn du jetzt demnächst losgehst, dann gehst du mit einem Koffer voller Müsli-Riegel los und schmeißt immer Müsli-Riegel rüber.
Sensationell.
Weil die können die schnell futtern und dann hast
ja.
du wieder den Energiespeicher
ja.
ein bisschen aufgeladen. Und das geht auch irgendwie nebenbei mit einer Hand, weil beim Segeln hat man meistens eine Hand entweder am Steuer oder am Segel direkt. Und das hat er dann auch, hat er auch beherzt und er sagt, das klappt gut.
Ja. Ja, weil das ist ja eigentlich die optimale Unterstützung, wenn du es denen sogar noch rüberwirfst, was sie und sie denn nur essen müssen. Ja, mega, mega gute Idee. Siehst du, wusste ich gar nicht, dass da auch so ein Boot nebenher fährt und
ja, also nicht immer, aber wenn die halt, wenn die coachen wollen, die
ja.
coachen ja in bestimmter Art und Weise auch,
klar.
Dann fahren die ziemlich dicht dran. Und ich meine, die andere Lösung ist natürlich, die ihnen schon auf dem Boot zu platzieren. Aber
ja.
das muss der Trainer machen, weil das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich würde da nicht dran denken.
Absolut. Ja,
na?
Absolut. Spannend. Der Segler, ja, stark. Okay,
du bist dran.
Ja, ich habe ein bisschen was wieder was Unspektakuläres mitgebracht. Wobei, das kann wahrscheinlich auch emotional tatsächlich gar nicht so unspektakulär sein, weiß ich nicht. Es geht um eine niedrige Familienausprägung im Vergleich zu einer hohen Sozialkontaktausprägung. Also wir sehen, ich habe es heute mit den Sozialkontakten, das ist jetzt aber Zufall. Also Menschen, und ich erinnere dich jetzt nochmal, wenn du die Folge hörst, dass du natürlich die Ausprägung wahrscheinlich nicht kennst, sondern das Gefühl. Also Menschen, die sich super wohl unter Menschen fühlen, unter anderen Menschen, aber auf der anderen Seite zu mir kommen und sagen, ich fühle mich unter allen Menschen wohl, nur nicht unter meiner Familie. Und das klingt jetzt krass, aber ich höre das ganz oft genau so. Und warum sagen die mir das? Weil grundsätzlich könnte man sicher sagen, na, ist halt so. Aber spielen natürlich auch eine andere Lebensmotive noch mit rein, mit Sicherheit. Das fühlt sich für die Menschen halt eben einfach schlecht an, falsch an, und sie suchen den Fehler bei sich. Und ich glaube, das ist oftmals, Silke, was auch die Leute vereint, wenn die mit solchen vielleicht, ich sage mal, konfliktbesetzten Lebensmotiven, ich finde gerade das bessere Wort nicht, zu uns kommen. Und was da wirklich hilft, um das aufzuklären, ist, der Unterschied zwischen den sozialen Kontakten und der Familie ist, dass die Sozialkontakte ja die, ich sag mal, immer selbstgewählte Familie sind.
Ja, genau, genau.
Also die Menschen, die du wirklich um dich haben möchtest, die du dir im Laufe deines Lebens angesammelt, das klingt so komisch, aber die du um dich geschart hast. Und ich sage mal, in die Familie wirst du halt eben einfach reingeboren. Mhm. Und das heißt schlussendlich auch nicht, dass diese Menschen niemanden aus der Familie mögen, aber sie sind oft umgeben von Leuten, die sagen, Familie ist das Wichtigste. Da kennen wir ja auch so, ne, die Floskeln hier gerade auch in diesem Land. Familie ist das Wichtigste und Vater und Mutter und Geschwister sowieso, du kannst doch nicht. Und die merken dann eben einfach, nee, bei mir ist es nicht so. Und ich merke richtig, wenn ich denen das erkläre, dann kommt bei denen emotional etwas an, was sie natürlich immer schon gefühlt haben, aber dann zuordnen können. Und dann gelingt es den Menschen oft viel, viel besser, damit umzugehen. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, wenn beim Zuhören und du denkst, ach, das kenne ich auch, was ist denn da die Lösung? Dann ist das tatsächlich ganz oft, wenn die Familienverhältnisse nicht total zerrüttet sind, was auch sein kann, ist es einfach Kommunikation. Also wirklich vielleicht zu sagen, du, es hat nichts mit dir zu tun, auch wenn es vielleicht manchmal dann doch so ist, dass wir uns nicht so oft sehen, sondern das ist vielleicht nicht so mein Ding, diese ganzen Familienfeiern und so weiter. Und vielleicht triffst du ja auf einen Menschen, der auch mit einer neutralen Ausprägung sagen kann, ja gut, ich habe das zwar nicht so, aber ich kenne auch das Gefühl, dass ich Familie mag, aber auch froh bin, wenn die wieder weg sind irgendwann so, dass sich dann so ein Gespräch entwickelt und das nicht so auf dieser persönlichen Ebene bleibt. Und was ich auch ganz schön finde, die Sozialkontakte, also die selbstgewählte Familie, dann noch bewusster genießen zu können, sage ich mal. Das ist auch auf was ich dann einfach wieder gespiegelt bekomme. Bis hin zu, das ist jetzt einfach meine Familie. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass auch das kommt.
Also ich finde, man kann da die Begriffe ganz gut verwenden. Das eine ist Pflicht und das andere ist die Kür.
Ja.
Das ist so der Eiskunstläufer. Haben wir schon einen Namen. Ja. Das ist ja wirklich so. Also die Kür, da kann ich mich ausleben, da kann ich mit den Menschen, wenn wir das jetzt mal so übertragen, mit den Menschen, die mir wichtig sind, kann ich das machen, was mir Spaß macht. Und bei der Pflicht muss ich eben bestimmte Pirouetten oder bestimmte Pflichtübungen einfach absolvieren. Und das gehört auch ein Stück weit zum Leben dazu. Ich will es nicht altklug klingen, aber manche Verpflichtungen haben wir halt einfach unserer Familie gegenüber. Aber mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, und das machen wir beide in den Auswertungsgesprächen, das weiß ich auch, wenn wir definieren, was Familie bedeutet, ja, dann ist es immer wichtig auch zu sagen oder sich die Frage zu stellen, wie viel Zeit und Fürsorge möchte ich mit und für meine Familie leben? So. Und wenn jemand sagt, also möchte ich nicht, ich habe 1000 Gründe, warum nicht, aber ich möchte nicht so viel Zeit mit meiner Familie verbringen und auch nicht so viel Fürsorge leisten, dann ist das ja kein, ich liebe den Menschen nicht, den kann ich ja trotzdem lieben. Mhm. Also vielleicht ist das manchmal auch etwas, was bei den Leuten so im Hinterkopf schwirrt, dass sie denken, naja, dann ich bin ja das Totale. Das sage ich jetzt nicht das Wort A, Punkt, 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 weil ich so wenig bei meiner Familie bin. Ich liebe die ja alle nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Vielleicht sollten wir das auch nochmal trennen.
Ja. Total.
Aber Kür und Pflicht finde ich gut.
Ja, und ich glaube auch, das ist total toll, dass du das sagst, Silke, weil ich glaube, wenn diese Gedanken sich dann auch verziehen, diese belastenden, dann
Ja.
werden die wenigen Kontakte, also klassisches Beispiel ist ja Weihnachten, auf einmal erträglicher. Das höre ich dann nämlich ganz oft, dass die Menschen mir dann hinterher sagen, nee, dieses Weihnachten war gar nicht so schlimm, ich bin da ganz anders hingefahren. Weil diese Selbstvorwürfe machen ja auch was mit einem, ne? Also wenn ich selber
Ja.
schon auf dem Weg sage und ich hasse, ich bin so doof da und mir gefällt das nicht und ich bin so ein schlechter Mensch, das ist ja was anderes als, ja, es ist nicht so mein Ding, aber ich fahre da jetzt hin, ich habe mich dazu entschieden und mach meinen Eltern eine Freunde oder der Familie und das mache ich auch gerne und morgen fahre ich wieder nach Hause, ist auch schön. Das geht dann einfacher.
Ja, das ist genau, das
Der
ist
Eiskunstläufer.
der Eiskunstläufer,
Wir sind sportlich heute, ich freue
genau.
mich.
Okay, dann gehen wir mal weg vom Sport.
Ja.
Ich habe den Schauspieler, die
Ja.
Schauspielerin, also ist
Ja.
da genau, das ist eine Frau gewesen, die zu mir ins Coaching kam, weil sie gesagt hat, ich kann mich über Erfolg nicht freuen. Machen Sie mal was. Ja, dann habe ich auch gedacht, ja super, was soll ich denn da machen? Das Erste, was ich immer mache, ist, ich finde, Sie sollten mal Ihre Gebrauchsanweisung kennen. Haben Sie die schon gemacht? Nein? Okay, also dann ist das der erste Schritt, Gebrauchsanweisung, und dann gucken wir weiter. Und es zeigte sich, dass die einen sehr hohen Wert, in Klammern, um euch das zu sagen, den höchsten Wert bei Anerkennung hatte. Und das Gleiche gilt oder galt für Status. So, jetzt war die innerlich total zerrissen. Stellt euch das vor, ich finde, das kann man so richtig schön sich vor Augen führen. Das Stück ist gelaufen. Es ist ein Riesenapplaus im Publikum. Sie verbeugt sich, guckt wieder nach oben, der Vorhang geht runter, sie dreht sich um und sagt, alles scheiße. Entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, aber so hat sie es wirklich gesagt. Was hat die gesehen? Die hat eine Person gesehen, die nicht geklatscht hat. Und das hat sofort gedacht, war ich nicht gut? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Habe ich die Person mit irgendeiner Aussage vielleicht verletzt oder wie auch immer? Statt zu sehen, dass 999 geklatscht haben und total begeistert waren, hat diese Person die eine gesehen, die nicht geklatscht hat. Und das ist ihr Dilemma. Ja, also dieses einerseits, ich stehe total gern auf der Bühne und zeige mich und möchte auch, dass mich alle sehen, aber auf der anderen Seite möchte ich dann auch immer, 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 immer die 100% nicht Aufmerksamkeit, die 100%, das 100%ige Lob haben. So, und das geht halt einfach nicht. Ja, aber das war wirklich ein Konflikt. Diese Schauspielerin, die ja einfach die Freude an ihrem Beruf genommen hat, das war wirklich dramatisch.
Ich versuche mich da gerade rein zu versetzen. Ich stelle mir das auch wirklich als Teufelskreis vor. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wie oft die Person wahrscheinlich sich überlegt hat, ich mache das alles nicht mehr. Und dann kommt dieser Zug auf die Bühne, der so stark ist, lässt das gar nicht zu. Und ich glaube, das ist auch, man, es wäre jetzt Spekulation, Silke, aber es könnte eine Erklärung sein, warum, das haben wir vielleicht alle schon beobachtet, warum so mancher Prominenter oder manche Prominente den Absprung nicht richtig findet, ne? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß, dass es natürlich auch einige gab, die offensichtlich an ihre alten Glanzzeiten nicht mehr herankommen, wo man dann sagt, ja, aber warum hört denn die Person nicht auf? Und manchmal ist das halt eben gar nicht so leicht, es sich selber recht zu machen, oder? Das ist ja auch quasi, was da so mit reinspielt. Was glaubst du, Silke, bei dieser Motivkombination? Inwiefern kann da das Bewusstsein dazu, also wenn ich das einfach jetzt so auch von dir höre und ich sag mal schwarz auf weiß in Zahlen sehe, inwiefern kann das schon was verändern?
Es kann den, wie sagt man das, es kann einen Impuls geben, also einen Denkimpuls, aber es reicht nicht. Weil das so eine starke Emotion ist, da, also du musst praktisch du musst aus der Emotion raus. Ja, du musst irgendeine Möglichkeit finden, um dich wieder auf normales Level zu bringen. Das kann man, also so habe ich es mit dir auch gemacht, das kann man gut mit Fragen tun. Also indem man sich Fragen stellt, die einem helfen, wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Bei ihr habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich ihr mit auf den Weg gegeben, dass sie sich immer zwei Fragen stellen soll. Die erste ist, wie denke ich darüber in einem Jahr? Und die zweite ist, wie denke ich darüber in 5 Jahren? So,
Total gut.
Ja, und dann hat sich das Ganze relativiert und die Emotion ist raus und dann kann sie auch wieder auf die Bühne gehen. Und ich habe sie gefragt, woher wusstest du, dass die Frau nicht gerade eine OP am Karpaltunnelsyndrom hatte und nicht klatschen konnte? Und das war so, ja, stimmt. Ja, vielleicht war das ja auch der Grund. Das muss gar nichts mit dir persönlich zu tun gehabt haben. Und alleine diese zweite Perspektive da reinzubringen. Ja, und ihr eine Möglichkeit zu geben, okay, wie fahre ich mich in dem Moment wieder runter, damit ich mich trotzdem freuen kann, das hat geholfen.
Und das finde ich nochmal schön, dass du das sagst, weil das ist was, was ich auch oft erlebe. Und ich glaube, das können auch alle, die zuhören, mal selbst versuchen, wenn Dinge schnell auf die persönliche Ebene wandern. Und das identifizieren die Menschen ja auch sehr schnell für sich selber. Das sagen sie ja auch ganz oft. Ich nehme viel zu viel persönlich und ich hätte es so gerne anders. Denn helfen solche anderen Sichtweisen, entweder dass ich sie selber erzeugen kann oder ich frage mal jemanden. Mir ist auch sofort so ein klassisches Beispiel eingefallen, ist jetzt wieder so ein bisschen Klischee behaftet, aber keine Ahnung, die Frau hat den Mann überredet mitzukommen, der hatte keinen Bock und auf einmal fand er das doch gut. Und das Letzte, was der vielleicht will, ist das Gefühl, seiner Frau das Gefühl zu geben, sie hatte recht und klatscht einfach aus Prinzip nicht. Also was so gar nichts mit dieser Person zu tun
Ja,
hat.
sehr gut.
Und ich glaube, wenn ich mir das immer wieder einfach andere Optionen und dann gucke, dann, Mensch, es sind, keine Ahnung, 1000 Leute, drei klatschen nicht. Ist das nicht eigentlich doch ganz gut, wenn 997 klatschen? Irgendwie so eine Mischung aus allem, dann kann das gut gelingen. Aber wenn wir einmal uns in diesen Strudel reinbegeben, der kann ganz schön mächtig sein. Absolut.
Ja, stimmt, ja.
Silke, ich habe eine. Oh, da weiß ich nicht, ob wir dafür einen Namen finden. Aber ich habe noch mal eine spannende Kombination mitgebracht. Wir sind bei Pflicht der Familie und ich weiß, dass wir beiden da auf jeden Fall auch unterschiedliche Ansichten haben. Das finde ich auch gerade sehr, sehr spannend, weil wir da sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Und zwar geht es um den Konflikt, der entstehen kann aus einer niedrigen Familienausprägung. Und auf der anderen Seite habe ich eine hohe Ausprägung vielleicht auf jeden Fall bei den Prinzipien. Und vielleicht auch bei der sozialen Anerkennung, beim sozialen Engagement, irgendwas in diese Richtung. Also auf der einen Seite merke ich, Familie spielt für mich keine große Rolle. Und auf der anderen Seite, und mir geht es speziell um dieses Szenario, wird ein Familienmitglied pflegebedürftig. Klassisch Mutter, Vater, irgend sowas in die Richtung. Und jetzt fühle ich mich, ich setze es gerade in Anführungsstrichen, natürlich verpflichtet, mich um diese Person zu kümmern und kriege da auch sehr viel ungewolltes Feedback von außen. Und ich will das aber nicht. Ich will das aber einfach nicht. Und ich merke aber, ich muss und mich zerreißt das. Weil ich auf der einen Seite immer dieses Pflichtgefühl in mir spüre. Ich merke vielleicht auch gerade mit der sozialen Anerkennung höre ich das öfter. Die Erwartungshaltung, die meine Eltern vielleicht auch formulieren, oder dass ich das, oder die drücken diesen Knopf halt, Silke, ne? Diesen sozialen Anerkennungsknopf, ganz gut. Und auf der anderen Seite merke ich wirklich, ich wirtschafte mich damit selber runter. Und jetzt komme ich natürlich und sage, aus meiner Prinzipienniedrigsicht wohlgemerkt, meine Eltern haben sich entschieden für mich. Das ist der Unterschied in der Erziehung am Anfang, aber ich habe mich nie entschieden zu sagen, ich will mich später um meine Eltern kümmern. Das würde mir aufgedrückt werden. Das wäre für mich der Unterschied und würde mir das Recht geben zu sagen, nee, nur weil ich der Sohn bin, muss ich mich nicht automatisch um, ich sag's jetzt sehr krass, um die kümmern. Ich weiß natürlich sehr, dass du das
Oh,
völlig
mein
anders siehst.
Herz
Ja,
klopft.
genau. Deswegen habe ich es auch bewusst so spitz formuliert. Aber ich finde es auch mal gut, so zwei sich, um auch das auch mal zu zeigen, dass da natürlich jeder anders drauf gucken kann, ne? Das siehst du ja so ein bisschen anders, Silke. Wie würdest denn du das für dich sehen?
Also erstmal würde ich den Menschen die Botschaft mit auf den Weg geben wollen, die Prinzipien hoch, haben. Genießt auch das Gefühl, eure Pflicht getan zu haben. Das ist nämlich ein gutes Gefühl, ja. Und lasst euch gut und ruhig schlafen. So, Punkt. Das ist erstmal das eine. Das zweite ist, wo man aufpassen muss, und da gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen auf Anerkennung, dass auch immer noch ich das selber entscheide. Also trotzdem meine Eltern das erwarten oder meine pflegebedürftigen Personen, das kann ja auch die Frau, der Ehemann, was auch immer sein. Aber ich entscheide, wie ich damit umgehe. Und wenn ich mich entschieden habe, das zu tun, weil ihr kennt das bestimmt und vielleicht haben wir auch schon mal drüber geredet, dann heißt das love it, leave it or change it. Ja, und wenn ich mich für das Lieben entschieden habe, dann mache ich das auch mit vollem Herzen Und werde dieser Aufgabe gerecht oder ich suche eine andere Lösung. Also man ist nie hilflos dem Schicksal ausgeliefert. Ich weiß, jetzt werden mich bestimmt viele verfluchen und werden sagen, ja, du hast gut reden. Es ist aber wirklich so. Ich bin nicht hilflos ausgeliefert, sondern wenn ich das selber nicht leisten kann oder will, wir sind ja eher beim Wollen, dann finden eine andere Lösung. Es gibt immer eine andere Lösung.
Gar nicht verfluchen, Silke, weil ich finde, an dem Punkt kommen wir wieder total richtig zusammen, weil, also ich will einmal klarstellen, ich würde meinen Eltern immer helfen, immer, immer, immer. Aber, und das sage ich auch
Mami,
dazu,
hast du das gehört?
genau, ne, das weiß die auch. Aber der Unterschied ist wirklich, weil ich es will. Also ich fühle mich dazu nicht verpflichtet, ich will es aus ganzem Herzen. Und warum gebe ich so diese andere krasse Sichtweise? Und ich glaube, da treffen wir uns beiden wieder, um der anderen Person genau das gleiche Gefühl zu geben wie dir. Du musst erstmal gar nichts und du hast die Möglichkeit zur freien Entscheidung. Also auch wenn
Ja.
alle sagen, natürlich musst du dich um deine Eltern kümmern. Nee, musst du nicht. Und dann sage ich im zweiten Satz, guck mal, der Impuls, dass du das willst. Und ich glaube, das meintest du auch mit genieß auch diese Pflichterfüllung. Ne? Das
Genau.
ist ja erstmal, das sage ich auch genauso, ein sehr schöner Charakterzug. Also, dass du einfach, ne, so. Und ich finde, diese Sichtweisenänderung, die kann schon so viel machen, dass ich erstmal,
Ja.
Gott, oh Gott, stimmt, ich muss ja gar nichts. Und ja, eigentlich ist das doch schön, dass ich so loyal bin, dass man sich auf mich verlassen kann. Und dann fällt es mir vielleicht viel leichter, A zu tun, aber vielleicht auch mal zu sagen, und da gibt es ja die unterschiedlichsten Situationen, die wollen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber es gibt natürlich die einen und die anderen Eltern. Meine Eltern sind auch sehr, sehr dankbar. Ich weiß, es gibt aber auch die Eltern, die sehr viel einfordern, wo ich dann auch mal sagen kann, du, nee. Also bis zu dem Punkt gerne, aber hier geht es halt auch nicht weiter und da einfach einen Mittelweg zu finden. Also dich aus diesen Zwangsketten zu befreien und dann zu sagen, ich komme in die eigene Gestaltung. Ich glaube, das fühlt sich denn schon ganz anders an oder kann sich ganz anders anfühlen. Wie nennt
Ja,
man die
siehst du,
Person jetzt, Silke?
wie nennt man die Person? Naja, ist es nicht der Pflichtbewusste?
Schon.
Irgendwie
Ja.
schon, oder? Das ist ja
Ja.
genau der Konflikt.
Ja.
Ja.
Der
Ja.
Pflichtbewusste, ja.
Ja. Oh Gott. Das ist ja echt spannend, Leute. Sind wir gut in der Zeit? Ich weiß
Sind
gar nicht,
wir,
Dirk, sind wir?
wir
Okay, dann
sind gut in der Zeit. Aber bitte,
darf ich noch ein Beispiel
unbedingt,
bringen?
unbedingt.
Ich habe den genannt, die Kämpferin. Die Kämpferin. Und zwar ist das jemand gewesen, also ohne das jetzt weiter auszuholen, der privat eine sehr schwierige Situation hatte, und das natürlich auch irgendwann auf die Arbeitsleistung sich übertragen hat. Und jetzt nicht einfach, weil man glaubt, derjenige oder diejenige war traurig und deshalb hat sie nicht mehr so gut performen können, sondern was die gemacht hat, ist, die hat total Raubbau mit ihren Kräften betrieben. So, ihr müsst euch vorstellen, die ist 7-mal in der Woche 10 Kilometer laufen gegangen. Danach hat es noch Kraftübungen gegeben, und ach, ich weiß nicht, was noch alles. Und diesen Sport mache ich noch und das mache ich noch und das mache ich doch. Also völliges Auspowern. Ihr könnt vermuten, und das wäre auch richtig, wenn ihr das vermutet, das ist ein Mensch gewesen, der einen sehr hohen Bewegungsdrang hatte, wo körperliche Aktivität sehr stark ausgeprägt war. Gleichzeitig war aber auch Revanche extrem hoch ausgeprägt. Und das fand ich sehr interessant, weil ich das auch so noch nicht erlebt habe. Dieser Mensch hat mit dieser völligen, bis zur völligen Erschöpfung Sport treiben, praktisch ist gegen sich selber aggressiv gewesen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diesen Begriff der Autoaggression. Also hat sich dafür ein Stück weit auch bestraft oder hat sich ausgepowert, um seiner Wut in irgendeiner Form einen Kanal zu geben. fand ich tierisch spannend. Also das war das eine, warum diese Frau körperlich total erschöpft war und gar nicht mehr wusste, wie sie überhaupt zur Arbeit gehen kann. Und jetzt bringen wir mal noch ein drittes Motiv rein, weil das auch sehr auffällig gewesen ist. Die hatte einen starken Wunsch danach, das war auch sehr stark ausgeprägt, in Kontakt mit Menschen zu kommen, also Sozialkontakte. Das heißt, die hat, nachdem sie sich ausgepowert hat, hat sie auch noch die Nächte durchgemacht. Und ist dann jeden Abend up'n Switch gegangen, wie man das hier so sagt. Ja. So, und dass dann irgendwann die körperlichen Kräfte natürlich sagen, so, also mit mir nicht mehr, und jetzt willst du auch noch arbeiten, also das geht ja hier mal gar nicht, das war ziemlich logisch. Und das war auch ein sehr interessantes Coaching, diese Frau erstmal wieder runterzuholen, auf den Boden zu bringen und erstmal zur Ruhe zu bringen. Ja, und sich einen anderen Kanal zu suchen, dieses sich ungerecht behandelt fühlen und dagegen angehen zu müssen, das einfach anders auch zu leben, anders zu kanalisieren. Ja.
Ich finde, das ist eine total spannende Kombi. Und ich dachte gerade so, das ist total interessant, wie Kombis so in die eine oder andere Richtung laufen können, weil ich habe eine ähnliche Kombi gehabt. Das ist witzigerweise gerade eingefallen, Silke. Und weißt du, wie die Person diese Kombi gelebt hat, aber völlig unbewusst, das wurde erst klar, nachdem die weg war, die hat, ich glaube, sogar professionell Handball gespielt. Also in einem Team auspowern und mal richtig, hätte
Austeilen, ja.
auf die Fresse, hätte ich was gesagt, so. Und da ging da auch ganz viel rein. Und das wurde hinterher erst bewusst, als dieser Sport nicht mehr ausgeübt werden konnte. Aufgrund einer Verletzung war es, glaube ich, tatsächlich sogar. Und auf dann waren diese Emotionen halt auch da. Und das ist immer so, ja, welchen Kanal suche ich mir für was, ne? Und natürlich kommt es immer auf die Stärke der Ausprägung an, ne? Das ist ja auch logischerweise klar. Aber ja, wie soll ich das sagen? Die Emotionen, die Impulse suchen sich ihren Weg. Und es ist halt für uns so wichtig, und das finde ich das Tolle, deshalb habe ich es auch Gebrauchsanweisung genannt, wo wir einfach gucken können, ja, eigentlich ist das logisch. Also nichts davon ist ja unlogisch. Und die Frage ist, wo kann ich es vielleicht irgendwie anders hinsortieren oder anders einordnen, ne? Um ein gleiches oder ähnliches Ergebnis zu erzielen. Und vielleicht sogar, wenn ich manche Aktivitäten miteinander auch verbinden kann, ne? Ob Individualsport oder Gemeinschaftssport beispielsweise. Das ist auch ganz spannend, vielleicht für all diejenigen, die auch überlegen, was ist denn der passende Sport für mich und ich bin ein Sportmuffel. Manchmal kann es halt helfen zu gucken, welche anderen Lebensmotive kann ich denn vielleicht dann noch mit reinnehmen, dass auf einmal aus einer niedrigen Sportausprägung, weil ich so ein Menschenfreund bin, dass auf einmal das was ganz anderes macht, weil ich mich im Team so wohl fühle. Und da geht es halt eben auch nicht um den Sport, sondern vielleicht mehr um das Teamgefühl. Aber da kann man natürlich auch unheimlich viel machen. Oder wenn ich merke, ich habe so echt, dass ich vielleicht eine entsprechende Sportart mache, die mir auch alles abverlangt, ne? Weil dann ist es halt eben für die Person nicht das Schlendern durch die Fußgängerzone.
Ja, stimmt.
Ich überlege gerade, was ich nehme. Ich habe mir noch einiges aufgeschrieben. Doch, ich möchte die ganz gern nehmen. Ein Klassiker. Ich liebe es ja, die Sozialkontakte und die Autonomie in den verschiedensten Kombinationen, zu analysieren, weil das auf der einen Seite so wunderbar logisch, ich muss das in Anführungszeichen setzen, sein kann, wo du denkst, ja, na klar, und manchmal ist es so verdammt unlogisch auf den ersten Blick. Und wo ich das eigentlich immer erlebe, ist bei der Kombination Sozialkontakte hoch und Autonomie hoch. Das heißt, auf der anderen Seite, also nee, ich will ja die Situation geben, wie beschreiben mir das die Menschen oft? Sie sagen, ich habe das Gefühl, ich will immer raus, ich will immer unter Menschen sein, es macht mir total viel Spaß und ich fühle mich dann teilweise so leer und ausgesogen. Da will ich meine Ruhe haben und sobald ich meine Ruhe habe, habe ich das Gefühl, ich will wieder Menschen leben, ich will wieder Menschen um mich rum haben und das macht mich wirklich wahnsinnig. Wie sehr kannst du das nachvollziehen, Silke? Dieses
Das ist gemein, diese
Gefühlschaos.
Frage. Die ist gemein. Weil ich genau diese Kombination auch so lebe und einfach auch so spüre. Und ich kann diese innere Zerrissenheit sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie lebe ich das? Schwer, es ist echt schwer. Aber seitdem ich weiß, dass es das ist, seitdem ich weiß, woher die innere Zerrissenheit kommt, geht es mir damit besser. Und Dinge, die ich gelernt habe, ist zum Beispiel auch, Jetzt komme ich über die Autonomie, andere Menschen mit in mein Leben einzubeziehen, um Rat zu fragen, um Hilfe zu bitten, um da einfach auch eine verbindliche Verbindung, hört sich auch schräg an, ne? Also um da eine, ja, aber es ist so gemeint, eine verbindliche Verbindung herzustellen. Das hilft. Aber ich weiß auch, es wird immer etwas sein, was ich nicht übereinander bringen kann. Ich muss immer sehr genau aufpassen, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich jetzt Menschen oder brauche ich Rückzug? Und zu dem Rückzug kann ich nur sagen, das vergesse ich oft, dass dieser Rückzug wichtig ist. Und ich nenne das immer, ich bin dann so viel im Außen und bin gar nicht mehr bei mir. Und da muss ich mich dann wirklich ganz bewusst auch zurückziehen, um zu sagen, ja, jetzt lass die anderen mal machen, dann bist du halt nicht dabei, aber du tust jetzt was Gutes für dich. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so rede, Dirk, ne, es geht immer über den Verstand. Es geht nie, ich muss wirklich meinen Verstand da einschalten. Ich kann es nicht allein über die Emotionen steuern.
Finde das aber so schön aus der Praxis, so wie es bei mir beim Essen ist, ne? Wie ich denn sagen kann, ja, iss mal einfach weniger und so ein bisschen berichten kann, dass es nicht so leicht ist, finde ich das bei dir gerade total interessant. Deswegen würde ich gerne noch eine Frage nachschieben wollen. Wie hilft es dir denn, Silke? Also wir analysieren denn ganz oft in so einem Gespräch, welche Kontaktarten finden eigentlich, ich nenne es einfach mal Kontaktarten finden eigentlich so statt und was gibt es da eigentlich? Und ich merke, dass es vielen hilft, wenn sie das für sich so ein bisschen klassifizieren. Also beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, ich würde gern unter Menschen sein, aber will, ich sag mal, einfach nicht angezappt werden. Dann ist es sowas wie, ich setze mich in den Café und lese ein Buch, was voll ist. Oder ich gehe einfach unter Menschen, hab die um mich rum. Dann merke ich, dass die sagen, das tut mir gut. Oder dass sie für sich, was hatte ich denn letztens? Ach genau, da hatten wir gesprochen über Smalltalk auf der Arbeit, diese typischen Kaffeemaschinengespräche, wo die Person gesagt hat, auf der einen Seite mag ich die und auf der anderen Seite habe ich immer Angst, hoffentlich kriege ich nicht gleich eine Frage gestellt, wo es ans Eingemachte geht. Weißt du, so unter dem Motto, weißt du, die Person kommt mir zu nah. Aber auch da hat sie dann gesagt, ich habe aber Kollegen, wo ich genau weiß, die machen das nicht und dann genieße ich diesen Kontakt. Also, wer hat das versucht, so ein bisschen zu steuern? Inwie würde dir das auch helfen, Silke? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das wäre es jetzt für mich nicht?
Doch, also ich bin, es rattert jetzt gerade so bei mir, doch. Ich muss mich sehr bewusst für Situationen entscheiden, wo ich unter Menschen gehe. Ne? Und wenn ich da dann bin, dann genieße ich das auch in vollen Zügen. Also das mache ich übrigens auch in vollen Zügen. Ich spreche gerne fremde Menschen an. Das mache ich für mein Leben gern, weil ich weiß, es ist so schön unverbindlich. Und da kann ich beides leben. Ne? Da bleibt das gerade im vollen Zug. Ne? Da bleibt das unverbindlich und man geht auseinander. Der eine fährt nach X, der andere nach Y und das war's dann. Das sind Sozialkontakte, so wie ich sie liebe. Ja, da geht es mir auch hinterher gut, weil ich irgendwas oder weil ich etwas für mich getan habe, weil ich meinen Energiespeicher, was Menschenkontakt angeht, wieder aufgefüllt habe. Aber danach könnt ihr mich alle mal in Ruhe lassen. Ja. Also, liebe Freunde von mir, wenn ihr das jetzt hört, das gilt nicht für euch.
Ja, und ich
Das.
glaube, die Frage, die man sich gut stellen kann, Silke, weil du auch gerade sagst, Freunde und so weiter, ich glaube, auch für alle, die zuhören, was brauche ich denn gerade?
Ja.
Brauche ich gerade so eine tiefe freundschaftliche Verbindung? Brauche ich oberflächlichen Smalltalk? Das ist keine Wertung, ne? Das ist einfach, oberflächlich ist für mich kein schlimmes Wort. Brauche ich Bekannte? Und ich habe auch oft gesagt, Menschen mit hohen Sozialkontakten und in der Autonomie eher eine neutrale Ausprägung, habe ich gesagt, das ist wichtig, dass du beides auch für dich hast, ne? Freunde und Bekannte. Und die haben für dich beide den gleichen Stellenwert und die sagen, ja, das ist auch so. Ich brauche Menschen und ich habe die und die und ich muss das für mich organisieren. Ich brauche mal das tiefe, verbindende Gespräch mit Person XY, aber vielleicht auch den Smalltalk. So, und wenn du dich da fragst, was brauche ich mehr? Vielleicht sagst du auch, ich will eigentlich gar keine oberflächlichen Kontakt haben, sondern wenn ich mit jemandem spreche, dann gleich in die Tiefe rein. Aber ich glaube, das kann schon viel weiterhelfen,
Ja.
wie wir selber ticken und es gibt auch ein Gefühl dafür, wie ich vielleicht mein Gegenüber ticken kann und dass ich vielleicht mal checken könnte, ob das passt, wenn ich
Ja.
da die Person anzapfen will.
Ja.
Die Silke mir gegenüber, von der will ich jetzt alles wissen bis ins letzte Detail und ich habe das Gefühl, das schaffe ich nicht, könnte das einen Grund haben, ne?
Naja, es kann noch einen anderen Grund haben, ne? Also das habe ich nämlich auch schon erlebt. Ich quake irgendwelche Leute an und will versuchen, mit denen Smalltalk zu führen und die antworten nicht. Weil die nämlich kein Smalltalk führen wollen, weil die komplett anders ausgeprägt sind, ja. Weil die eigentlich denken, lass mich in Ruhe, ich will hier für mich sein und ich will gar nicht mit fremden Menschen sprechen. Ich habe mal einen Klienten gehabt, der mir gesagt hat, ich habe mir jetzt ein Buch über Smalltalk gekauft, weil ich nicht weiß, wie das geht. Und ich habe da gesessen, so, ne? So nach dem Motto, aha, wie kann denn sowas nur sein? Aber das war natürlich die typische Falle. Der hat Sozialkontakte sehr niedrig gehabt. Und wenn der auf jemanden trifft mit Sozialkontakten hoch, der braucht kein Buch, der macht das aus dem FF und der hat da auch Freude dran. Aber so unterschiedlich kann es sein, ne?
Dann kommen wir zu den klassischen Smalltalk-Fragen wie beim Bewerbungsgespräch und sind so gut hergekommen. Dann
Ja,
kommt der so, kommt der so.
genau.
Okay.
Oder heute ist aber kalt.
Genau. Wir kennen und lieben es alle. Wollen wir jeder noch eins machen, Silke? Was meinst du? Jeder noch ein Beispiel?
Ach.
Oder willst du noch zwei unterbringen?
Nee, also eigentlich
Bist du durch?
bin ich durch. Ja.
Okay.
Hast du noch
Dann,
eins
ja,
vielleicht?
ich glaube, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, oh, ich habe noch zwei.
Na
Wollen wir noch
los.
zwei, die sind doch, glaube ich, nicht so komplex, aber ich finde es immer schön, es einfach zu verstehen. Nämlich so ein Klassiker. Nee, ich fange mit dem anderen an. Mit dem anderen fange ich an. Besitzen hoch und Struktur hoch. Was bedeutet das? Hatte ich jetzt zwei, drei Mal in letzter Zeit. Menschen, die vor mir stehen und sagen, ich will immer alles haben, ganz viel haben, dann kaufe ich das. Und dann muss aber immer alles an seinem Platz. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das hinstellen soll. Und das ist alles, aber ich brauche das immer, immer mehr. Einer hat mich wirklich gefragt, wenn du hier zuhörst, du hast mir erlaubt, dass ich das mal zitieren darf ohne Namen. Habe ich eine Zwangsstörung? Weil es sich wohl irgendwie so anfühlt, ne? Wie auf der einen Seite sammle ich und auf der anderen Seite muss alles seinen Platz haben. Was sagen wir so einer Person, Silke, die mir auch, und das glaube ich auch, ne? Ich hatte sofort dieses Bild vor Augen, die mir gesagt hat, ja, es ist alles voll, aber es ist wirklich alles gut sortiert. Es gibt keine Lücke, aber du würdest niemals sagen, dass das unordentlich ist, ne? Also du würdest nur denken, wow, das ist voll, und ich glaube, ich fasse lieber nichts an, weil ich habe das Gefühl, hier geht eine Reihenfolge kaputt. Und ich muss dir natürlich nicht erzählen. Auf der einen Seite, ne, dieses, ich muss das hegen und pflegen und dann muss ich es aber auch alles abstauben und so weiter. Da geht schon Zeit drauf. Was würdest denn du mit so jemandem machen? Weil auf der einen Seite sagt die Person natürlich auch, was ich auch sofort dachte, das macht mich aber auf der einen Seite sehr glücklich. Aber so, ich denke manchmal, ich hab's ja nicht mehr alle.
Also ich würde erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, wer sein Leben so im Griff hat. Also nein, jetzt, das meine ich jetzt wirklich ernst, das meine ich nicht ironisch. Was für eine Anstrengung ist das, das unter Kontrolle zu haben? Ich weiß, ich erinnere mich an einen Kollegen von mir, der auch so eine Sammelwut hatte und der Bücher gesammelt hat ohne Ende, also Fachbücher auch, ne? Und ich habe immer vor diesen Fachbüchern gestanden und wie ich halt so bin, das Buch aus dem Regal genommen und gesagt, oh, das ist ja cool, kann ich mir das mal ausleihen? Ey, bei dem habe ich Bauchschmerzen verursacht, weil die Person musste sich ja trennen, zumindest für den Moment, ja, also musste sich von dem Buch trennen. Das ist richtig wie ein Trennungsschmerz. Also da, ich glaube, also das wäre so das eine, wo ich darauf achten würde, also das würde ich nicht machen. Also da würde ich, glaube ich, gleich von vornherein sagen, also du kannst ja alles bewundern, aber ausgeliehen wird nichts oder ich kaufe es dir neu. Also da sollte man drauf achten. Und das Zweite ist, sich immer wieder zu fragen, also ich finde, ich will das jetzt nicht so sagen, ich finde überhaupt nichts Schlechtes daran. Was wichtig ist, ist zu schauen, ob ich im richtigen Umfeld dafür bin. Ja, das ist, glaube ich, die viel wichtigere Entscheidung. Also nehmen wir jetzt mal an, ich sag mal ein paar Berufe, ne? Also wenn ich in der Bibliothek arbeite und aufpassen muss, dass die Bücher alle rechtzeitig wiederkommen und ja, die Sammlung immer wieder vervollständigen und so weiter, genau der richtige Arbeitsplatz. Ja, wenn ich in einer Bank arbeite und ich bin für die Kreditvergabe verantwortlich, schwierig, 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 ne? Weil da muss ich nämlich, ist zwar nicht mein Geld, aber ich muss das Geld weggeben, was meiner Bank gehört. Ja, und wenn ich, das habe ich selber mal erlebt, viele Jahre später habe ich gewusst, warum der Mensch sich so schwer damit getan hat. Ich habe in meiner Ausbildung, kaufmännischen Ausbildung auch im Lager arbeiten müssen, in der Materialausgabe. Und klassisch, wie das so war, ne, sind die mit dem Materialausgabeschein gekommen und haben gesagt, sie brauchen 10 Schrauben. Und dann hat der Lagerverwalter angefangen zu diskutieren. 10 Schrauben? So ein Quatsch, du brauchst nur 6. Also der hat das mit so solcher Inbrunst verwaltet, dass der sich einfach, dass er auch nicht mehr weggeben wollte, als wirklich gebraucht wird, so. Und entschuldigt bitte, wenn ich das so sage, aber solche Leute sind da Gold wert.
Total.
Ja, also das wollte ich damit sagen. Man muss gucken, dass wenn man solche extreme Ausprägungen hat, dass man wirklich in einem guten und in einem richtigen Umfeld dafür ist, weil dann kann man es leben. Ansonsten kann man es nicht ausleben und wird für Gaga erklärt, was man überhaupt nicht ist. Und seien wir mal ehrlich, also du hast vorhin das Wort Zwangsstörung gesagt. Jede Ausprägung, die extrem ist, hat natürlich auch ein bisschen was Pathologisches. Ja, das heißt aber nicht, dass der Mensch krank ist oder so, aber
Gar nicht.
es ist schon eine Herausforderung, wenn man das immer, immer, immer will, ja, wenn es keine Ausnahme davon gibt, sondern man hat es sich einmal erfüllt und in den nächsten 10 Minuten kommt dieser Impuls wieder hoch und man muss das wieder erfüllen, ja.
Weißt du, was bisher ganz gut geklappt hat, weil sie sagte, sie will halt aus diesem, ich kaufe mir ewig irgendwas neu auch raus. Dass ich ihr gesagt habe, aber das war eher ein Bauchgefühl, probier doch mal aus, wenn alles jetzt seinen festen Platz hat und du sagst, es ist eh schon so voll, dass du sagst, wenn du dir ein neues Teil kaufst, muss ein anderes weg.
Genau,
Und das
genau.
hilft ihr tatsächlich, sich nicht zu trennen, aber nichts mehr Neues zu kaufen. Und da hat sie gesagt, ich bin so froh, weil ich sage mir das jetzt immer und dann sage ich, nee, hier soll alles so bleiben, wie es ist. Und dann geht das, ich habe ja schon viel, um dieses, ne, immer wieder neu dazu.
Das ist total cool. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Genau dasselbe sage ich mir auch. Ich habe aber Besitzen eine 1, also einen ganz niedrigen Wert. Und ich mache das. Ich kaufe mir was Neues und schmeiß was Altes weg. Ja, aber hier, bei ihr ist es ja praktisch nur, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie eine Androhung. Ne? Wenn du was Neues kaufst, muss was Altes weg. Und deshalb macht es nicht. Deshalb kann sie den Impuls unterdrücken. Ich nutze es, um dann wirklich mich von altem Ballast zu trennen und was Neues zu kaufen. Ja,
Und bei ihr ist es
spannend.
eher dieses genau, wenn du, es ist alles voll und wenn da jetzt noch was dazukommt, kommt diese ganze Ordnung, dann musst du hier wieder
Ja.
schieben und da. Und deswegen, ne, kannst du rausnehmen, wieder reinstellen, dann ist ja alles so wie vorher. Und das, also Stand heute, ne, hilft das. Aber das fand ich ganz spannend. Genau, bei mir ist es auch eher so, ich liebe es ja auch auszumisten. Ich mache das auch gerade aktuell. Es ist, oh, so ein gutes Gefühl
Schön,
unten.
ne? So ein, ja, so
So
ein
schön.
gutes Gefühl, genau. Ja.
So, pass auf, ich habe noch einen zum Abschluss. Wenn du den Podcast hörst, du musst unbedingt schreiben, ob das zu viele Beispiele sind oder genau richtig. Bisher haben wir immer gehört, die vielen Beispiele sind toll, aber bremst uns da auch gerne. Aber den einen muss ich noch vor allen Dingen für alle Führungskräfte und Familienoberhäupter. Einfluss hoch, soziale Anerkennung hoch.
Ui,
Ich will alles entscheiden und alle sollen es super finden. Und das ist ja auch ein Konflikt, der genau häufig in diesen Situationen auftritt, ne? Also ich höre es ganz oft von Müttern. Also das liegt daran, dass zu mir überwiegend Frauen kommen. Ich weiß nicht, ob Männer das auch haben zu Hause mit Sicherheit, aber ich merke halt ganz oft, dass es, warum auch immer, häufig an den Frauen hängen bleibt. Die natürlich auch gerne sagen, in dem Fall bei der Motivausprägung, mache ich, ne, nehme ich gerne an, ich entscheide das auch, dann läuft es wenigstens richtig, das höre ich auch oft. Aber dann natürlich entweder die ausbleibende Wertschätzung oder es ist halt nicht genug. Aber natürlich auch als Führungskraft, ne? Auf der einen Seite, so, jetzt kann ich endlich ein Thema voranbringen, ein Team führen, vielleicht wirklich was bewegen. Und dann sage ich was und die find's gut und der find's doof und dann reden die Leute hinterm Rücken und das ist natürlich auch ein fieser Konflikt, ne? Und auf der anderen Seite ist natürlich dieses, ich lasse das jetzt mal oder lass mal die anderen machen oder entscheide das jetzt nicht oder mach's mal anders, als ich es eigentlich will. Das geht auch nicht, ne?
Nee, das geht irgendwie nicht. Ja, die Frage ist, ich überlege, wie ich darauf antworte. Ich glaube, es gibt keine Pauschallösung. Ich glaube, ich würde die Leute immer fragen, was ihnen mehr bedeutet, was ihnen mehr am Herzen liegt. Dass sie, also dass dieses Gefühl von allen gemocht zu werden und dass alle diese Entscheidung gut finden, wenn das eher der Fall ist, dann muss ich den Weg halt anders gehen. Da muss ich in meiner Entscheidung vielleicht alle anderen mit einbeziehen und muss so lange nach der richtigen Entscheidung suchen, bis alle Ja sagen. In Klammern, das finde ich fast unmöglich.
Ja.
Aber ne, das ist fast unmöglich. Aber
Ja.
ich glaube, so müssen wir auch arbeiten. So deutlich müssen wir das auch sagen, dass das einfach etwas ist, was immer eine Schwierigkeit bleiben wird, aber was ist einfach, was nicht lösbar ist. Ja. Und ich glaube, jemand, der einen starken Willen zur Entscheidung hat, also du hast, ihr konntet das jetzt nicht sehen, aber ich habe schon den Kopf geschüttelt, zu sagen, ich treffe jetzt keine Entscheidung mehr. Ich glaube, das geht gar nicht.
Gar nicht. Was ich im, ich glaube, das ist einfacher auf der Arbeit als zu Hause, was ich im Führungskräftekontext immer wieder mit auf den Weg gebe. Also das finde ich übrigens schön, dass du das nochmal ansprichst, Silke. Sorry, ich will es nochmal kurz aufgreifen. Ich werde natürlich auch oft gefragt, und du mit Sicherheit auch, Silke, welcher Job eignet sich oder eignet sich so ein Job für mich? Und ich sage tatsächlich auch bei Führungskräften mit dieser Kombination, das ist ein Punkt für dich. Also das ist wirklich ein Punkt, mit dem musst du rechnen. Wie sind da deine Erfahrungen? Weil wenn du jetzt eh schon das Gefühl hast, du gehst aufgrund mangelnder Wertschätzung oder Gegenwind auf ein Zahnfleisch, wird es da nicht besser. Das ist einfach, das bringt ja die Führungskraft schon mit sich. Und ich erlebe aber auch im Job, dass wenn sich diese Personen, die oftmals, wenn sie sich auf ihre soziale Anerkennung besinnen, um das mal irgendwie so zu sagen, oftmals eine gute Kommunikation haben und oftmals ja in der Lage sind, sich im Menschen einfühlen zu können und die auch mitzunehmen. Und das ist oft, was ich sage, was gut funktioniert. Wenn du es schaffst, Menschen mitzunehmen, sind sie vielleicht nicht deiner Meinung, aber sie werden dir irgendwann sagen, weißt du, was ich bei dir gut finde? Du erklärst zumindest, warum du das machst. Oder ich fühle mich von dir gehört, auch wenn ich manchmal doof finde. Und das ist dann vielleicht nicht das Optimum, aber es ist so ein kleines...
Absolut.
Es ist ein echter Unterschied, wenn ich sage, es wird jetzt so gemacht und das wird halt eben nicht funktionieren. Und ich glaube, zu Hause ist es wichtig, wirklich ganz viel zu sprechen. Ich suche immer ein schöneres Wort dafür, Silke. Vielleicht kannst du mir da ein besseres geben. Ich sag mal immer, du kannst dir wirklich auch positives Feedback einfordern. Ich weiß, das klingt immer so blöd, aber ich meine damit, sowas zu sagen wie du, wenn dir das hier gefällt, wenn du nach Hause kommst und das Gefühl hast, ey, das läuft hier alles, sag es auch. Also mir bedeutet das was. Ich bin nicht diejenige oder derjenige, der denkt, nee, der weiß ja schon, was sie kann, sondern sprich es halt eben aus. Sag den Kindern, wenn's ihnen geschmeckt hat, nur dann sollen sie dir sagen, dass es lecker war oder keine Ahnung. Auch das ist möglich, das ins Bewusstsein zu rufen. Aber auch da ist es natürlich so, gerade wenn ich Kinder habe, ne, die finden halt oft auch einfach alles scheiße. Gerade in einem gewissen Alter. So, gibt es auch die Pauschallösung nicht, außer sich dem bewusst zu werden, was da gerade passiert vielleicht, ne?
Was ich schön finde, was ich häufig mit Familienmitgliedern mache, also egal ob Vater oder Mutter, ist, dass ich sie frage, ob es eine gemeinsame Zeit am Tag gibt. Also meistens ist das Armbrot in den Familien oder dass man noch mal eine halbe Stunde zusammensitzt oder so. Und ich finde, das ist eine gute Zeit, um sich einfach mal zu fragen, was war denn heute gut an deinem Tag? Ich muss ja nicht immer sagen, was fandst du an mir gut oder schlecht, sondern oft kriegt man das ja auch über eine andere Formulierung dann genauso raus. Wo hast du dich wohlgefühlt? Worüber hast du dich geärgert? Ich finde, man darf da gerne ein Ritual draus machen, um ja, warum eigentlich? Ich glaube, dass man das ist ja wie eine Routine, ne? Wenn man das halt immer wieder macht, dann lernt man auch besser, damit umzugehen. Und das, was du eben doch sagst, Kommunikation ist alles, dann kann man vielleicht auch ein Stück weit besser verstehen, warum ein Mensch jetzt verärgert ist oder warum er sich nicht gut damit fühlt. Ja. Also irgend so etwas, gerade in der Familie, finde ich genauso, dass jeder mal seinen Gefühlszustand einfach mal sagt. Da muss ich das nicht einfordern, sondern da wird es eine Routine und jeder macht das von sich aus.
Ja? Finde ich ein sehr schönes, eine sehr schöne, bessere Lösung. Also lieber diese gemeinsame Zeit einfordern und da in Ruhe, genau, weil zwischen Tür und Angel ist es natürlich oft schwierig. Ach Mensch, schön, Silke. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, heute mal mit dir so praktisch zu sein und in diese Beispiele zu gehen. Und ich sag mal, wenn du zugehört hast, neben dem, dass du dich vielleicht in der einen oder anderen Situation wiedergefunden hast, war eigentlich so unsere Hauptmessage für heute: Es gibt nichts Komisches, nichts Falsches, nichts Schlechtes, sondern alles, was du fühlst, was du empfindest, die Impulse, die du hast, die haben einen Grund. Und natürlich, du hast das vorhin so schön gesagt, als die Schauspielerin kam und gesagt hat, ich kann mich über Erfolg nicht freuen, was ist denn das ungefähr, machen Sie mal. Natürlich ist es nicht so einfach, mit so einem Satz zu arbeiten. Aber ich sage immer, wenn Menschen unsicher sind, in deiner Gebrauchsanweisung steht es geschrieben, da kannst du hundertprozentig sicher sein. Ne? Manchmal in verschiedenen Sprachen, so würde ich sagen. Also ich traue mir nicht immer zu sagen, ist auf jeden Fall die und die Kombination. Weil manchmal denkst du, ach Gott, guck mal, so kommt das zustande. Das ist ja auch total, total interessant. Und von daher glaube ich, ist es das eine, dass du dir wirklich sagst, okay, ich bin okay, so wie ich bin. Aber was ich viel, viel wichtiger finde, und da hast du gemerkt, da waren Silke und ich uns am Anfang sehr, sehr einig, es ist auch total wichtig zu wissen, wie bin ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Was motiviert mich? Und was eben auch nicht? Und da steht alles in deiner Gebrauchsanweisung geschrieben und sie macht das Leben einfacher. Weil stell dir vor, du sitzt in so einer Auswertung und hörst das einfach alles und kannst es besser verstehen und besser greifen. Und deswegen sage ich auch, es ist nicht nur wichtig, die Gebrauchsanweisung zu kennen, sondern sie auch zu verstehen und sie sich einfach wirklich auswerten zu lassen von einer Person, wo du ein gutes Gefühl hast. Und ich muss immer wieder sagen, es hat mein Leben sowas von verändert. Ich will das nicht missen und eigentlich müsste es in der Schule beigebracht werden.
Yes.
Wir arbeiten dran, Silke, an dem Thema.
Ja, da bin ich auch absolut dafür. Ich hatte das in unserem Vorgespräch schon gesagt, gar nicht mal auf irgendein Thema jetzt bezogen. Ich habe heute Morgen ein interessantes Interview gesehen und da ging es um einen Pinguin. Das soll dann auch mein Schlusswort sein. Und bei dem dieser Mensch, der den Pinguin beobachtet hat, hat gesehen, dass der sich am Land völlig tumpig, also völlig ungeschickt bewegt, ne, wackelt so vor sich hin und fällt immer um, hat keine Knie und so weiter. Und man hat so gedacht, so, naja, ist ja auch ein ganz schön armer Tropf. Dann ist der Pinguin ins Wasser gesprungen, hat sich elegant bewegt, hat seine Kurven gezogen, hat, ja, also war dann plötzlich, er war in seinem Element. Und dafür mein Schlusswort. Also guckt immer, dass ihr in eurem Element seid, indem ihr euch gut bewegen könnt, weil das gibt Sicherheit und das macht euch auch ein Stück weit glücklich sicherlich. Und das könnt ihr über die Gebrauchsanweisung gut rausfinden, was euer Element ist. Und dabei bei der Suche danach wünsche ich euch ganz viel Erfolg und Zufriedenheit.
Danke dir, Silke, und ich freue mich sehr aufs nächste Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. Ja, und wenn du dich jetzt auffragst, Mensch, ich will auch wissen, wie ich ticke und welche spannenden Kombinationen habe ich denn vielleicht in meiner Gebrauchsanweisung, dann fordere dir doch einfach jetzt schon deine Videoauswertung an. Das kannst du ganz einfach machen unter dem Link www.abspecken-kann-jeder.de/Gebrauchsanweisung. Du findest den Link auch nochmal in die Shownotes oder in den Shownotes des Podcasts. Klickst du einfach rein, da kannst du den Link aufrufen und trage dich bitte auch unbedingt für weitere Informationen in meinen Newsletter speziell für die Gebrauchsanweisung ein. Das kannst du ganz einfach machen auf www.abspecken-kann-jeder.de/endlich-ruhe-im-kopf und dann wirst du mit allen Infos und mit motivierenden Mails zu diesem Thema versorgt. Danke, dass du Silke und mir zugehört hast. Wir freuen uns über dein Feedback. Also lass uns gerne wissen, in welcher Situation hast du dich wiedergefunden? Wie waren die Beispiele für dich? Waren es zu viel oder war es genau richtig? Hast du vielleicht eine Frage? Wir freuen uns über jede Reaktion einfach per E-Mail an fragen@abspecken-kann-jeder.de. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.